Herzlich willkommen zur WEDMED Alumni Session, dem neuen Format der WEDMED Uni für Wissenstransfer und Erfahrungsaustausch. Dieser Podcast richtet sich vor allem an Alumni der WEDMED Uni und bindet Alumni und Mitarbeiterinnen der WEDMED Uni als Gesprächsteilnehmerinnen ein. Freuen Sie sich auf spannende Diskussionen, wertvolle Einblicke und Geschichten aus dem Tierarztalltag, abseits des klassisch-klinischen Geschehens. Bleiben Sie dran und lassen Sie sich von unseren Expertinnen inspirieren. Mein Name ist Karin Bayer. Ich bin Lab-Managerin am Clever Dog Lab des Messerli-Forschungsinstituts hier an der WEDMED-Uni und werde Sie als Moderatorin durch diese Folge führen. Worum geht es denn in unserer heutigen Folge? Es geht um Therapiebegleithunde und ihre Aufgaben, aber natürlich auch die Anforderungen in der tierärztlichen Praxis. Und haben Sie gewusst, dass in Österreich die Standards sehr hoch sind und wir hier Vorreiter im internationalen Vergleich sind, was Qualitätssicherung und Vorbildwirkung betrifft? Und welche Rolle spielen da jetzt Tierärzte und Tierärztinnen? Und wie wirken sie bei diesem Qualitätsprozess bei? Und wir haben dafür zwei Expertinnen hier, die ich begrüßen darf jetzt. Einmal ist das die Tierärztin Rosemarie Poskocil, die auch selbst Therapiebegleithunde ausbildet. Und als zweiten Gast darf ich Karl Weißenbacher begrüßen. Er ist der Leiter der Prüf- und Koordinierungsstelle eben auch für Therapiebegleithunde. Als Erste darf ich dich jetzt, Rosemarie Poskocil, bitten, dass du dich kurz unseren Zuhörern und Zuschauern vorstellst.
Ja, ich bin Tierärztin, wie gesagt, und betreibe eine Kleintierpraxis im Ebstal seit 38 Jahren. Und seit dem Jahr 2008 bilde ich auch selbst über meinen Verein Humani Therapiebegleithunde aus. Und auch meine eigenen Hunde arbeiten als Therapiebegleithunde schon seit vielen Jahren.
Karl Weißenbacher, darf ich dich, den Hörern, die dich noch nicht kennen, bitten, dich vorzustellen?
Ja, ich bin ebenfalls gelernter Tierarzt, aber den Beruf als also kurativ nie ausgeübt. Ich war vorher in der Wirtschaft und 2010 bin ich an die Uni gekommen und leite seit 2015 die Prüf- und Koordinierungsstelle für Therapiebegleithunde, Assistenzhunde und tierschutzqualifizierte Hundetrainer. Und bin in diese Materie auch selber reingewachsen. Ich habe mich am Anfang natürlich damit sehr beschäftigen müssen, aber ich glaube, inzwischen sind wir da sehr, sehr gut aufgestellt.
Das denke ich auch und da werden wir sicher spannende Gespräche heute führen. Ich habe mir gedacht, als Einstieg in das Thema, dass wir mal auch definieren, den Zuhörern und Zuschauern gegenüber, was denn ein Therapiehund oder Therapiebegleithund, warum gibt es überhaupt zwei Begriffe, das einmal definieren. Und dafür habe ich den Artikel aus dem Bundesbehindertengesetz, nämlich den Paragraph 39a Absatz 6a mitgebracht, wo der Therapiehund verortet ist. Der Therapiehund ist ein mit seinem Halter und seiner Halterin für die therapeutische Arbeit ausgebildeter und geprüfter Hund, der durch gezielten Einsatz positive Auswirkungen auf das Erleben und Verhalten von Menschen mit Behinderung erzielen soll. Der Hund hilft durch seine Anwesenheit und ist Teil des therapeutischen Konzepts. Und 8a sagt dann, die Voraussetzungen für die Bezeichnung als Therapiebegleithund ist eine Ausbildung des Therapiebegleithundes und des Therapiebegleithundehalters oder der Therapiebegleithundehalterin sowie die positive Beurteilung durch ein Gutachten von Sachverständigen. Bei dieser Beurteilung ist vor allem auf Gesundheit, Sozial- und Umweltverhalten, Unterordnung, Kontrollierbarkeit und auf das funktionierende Zusammenspiel mit Menschen mit Behinderung sowie mit dem eigenen Halter oder der eigenen Halterin Bedacht zu nehmen. Das sind also Hunde, die sehr spezielle Aufgaben haben und Menschen vielfältig unterstützen. Karl, du bist jetzt eben hier der Leiter der Prüfstelle und damit überwachst du natürlich auch, was so in den Ausbildungen passiert. Wie läuft das denn ab? Wie wird man Therapiehund?
Therapiehund bzw. Therapiebegleithund wird man eben tatsächlich über eine mehr oder länger andauernde Ausbildung, sagen wir so. Und wir fordern ja tatsächlich vom Hund und auch von der Halterin gute Ausbildung, vor allem ein sehr, sehr gutes Sozialverhalten, einen Zugang, offenen Zugang zu Menschen, und Hunde müssen das gerne machen. Jeder Hund, der nicht offen auf Menschen zugehen will von sich aus, ist für diesen Job de facto nicht geeignet. Das heißt, das wäre dann ein Leiden für den Hund, und das versuchen wir hintanzuhalten. Die Prüfung beginnt oder ist erst mit einem Alter von 2 Jahren, weil wir schon draufgekommen sind. Ganz am Anfang hatten wir mit 18 Monaten, dass speziell diese jüngeren Hunde nicht in der Lage waren, so zu agieren, wie wir es eigentlich haben wollen. Jetzt wissen wir auch aus der Medizin, Veterinärmedizin, die Hirnreifung ist später, nämlich tatsächlich erst ungefähr mit 2 Jahren und ein paar Rassen noch später. Und dadurch haben wir dieses Prüfungsalter sehr rasch raufgesetzt, und der Erfolg hat uns recht gegeben. Erstens ist ein bisschen eine längere Ausbildung, und zweitens sind die Hunde in sich selber gefestigter und gesättelter. Und damit können sie auch besser zeigen, was sie machen wollen, was sie gerne tun, was sie nicht gerne tun. Und das wird dann ja auch beurteilt.
Und wenn wir das jetzt nur kurz noch abgrenzen, was jetzt der Unterschied zwischen dem Therapiebegleithund und dem Assistenzhund ist, weil beide Hunde arbeiten ja für den Menschen, und das wird sehr oft, glaube ich, verwechselt, ja, wer was tut.
Ja, weil verwechselt wird das sicher aus dem Grund, weil beides im § 39a Bundesbehindertengesetz verortet ist. Der Therapiebegleithund lebt normalerweise mit seinem Menschen, mit seiner Familie, und ist ein ganz normaler Familienhund, der eine besondere Ausbildung gemacht hat und maximal 2-mal in der Woche für 45 Minuten mit anderen Menschen im Rahmen eines therapeutischen Settings, also tatsächlich zielgerichtetes Setting, arbeitet. Im Gegensatz dazu, der Assistenzhund lebt ständig bei seinem Menschen mit Behinderung und unterstützt seinen Menschen im täglichen Leben, um eben diese Behinderung teilweise auszugleichen. Blindenführhund kennt jeder, wo tatsächlich der Hund Auge des Menschen ist. Servicehunde ähnlich, die halt Dinge machen wie aufheben, Licht einschalten, ausschalten, also alles, was der körperlich behinderte Mensch schwer machen kann, erledigt dann der Hund. Und das ist der große Unterschied. Das heißt, der Assistenzhund arbeitet für einen Menschen und der Therapiebegleithund wird eingesetzt in therapeutischen Settings. Und das können verschiedene Menschen sein, das kann auch eine kleine Gruppe von Menschen sein, aber den Rest der Zeit ist er ganz normaler Familienhund.
Mhm. Rosmarie, du bildest ja solche Hunde aus. Für welche Settings werden die denn ausgebildet? Was ist da denn?
Ja, es gibt natürlich in diesem Bereich ganz unterschiedliche Settings. Also das Spektrum eines Therapiebegleithundes, rein überbegrifflich, ist immens groß, was aber nicht bedeutet, dass jeder Hund für jedes Setting optimal geeignet ist, weil ihm schlicht und ergreifend nicht jedes Setting Spaß machen muss. Beispiel, ich habe einen Hund, der sehr verschmust ist, der gern kuschelt, der gern sich streicheln lässt. Dann ist der natürlich in einem ganz anderen Setting geeignet als zum Beispiel der bewegungsfreudige, der sportliche Hund, der gern Agility macht, der Spiele macht, Suchspiele macht, der zum Beispiel mit jüngeren Menschen gern eingesetzt wird, oft im Freien eingesetzt wird, wo dann die Klienten ihren Spaß daran haben, mit dem Hund sportlich tätig zu sein. Wenn hingegen ein bettlägeriger Patient braucht, einen anderen Typus Hund. Das heißt, Therapiebegleithund ist wirklich ein großes, diverses Feld von Möglichkeiten, die der Hund hat zu machen und unterschiedliche Klienten zu beglücken. Das heißt, wenn ich jetzt einen Hund vorher überprüfe vor der Ausbildung, dann muss der nicht notwendigerweise für alles Lust haben. Weil erste Aufgabe an die Therapie oder zukünftigen Therapiebegleithundehalterinnen ist die, lernen Sie, beobachten Sie einen Hund, achten Sie darauf, was ihm wirklich Spaß macht. Was ist seine Freude, was ist sein Naturell, wofür ist es passend. Und diese Art von Klienten und diese Art von Settings sind dann für diesen Hund das Richtige. Es macht keinen Sinn, einen Hund mittels Leckerli in ein Setting zu zwingen, das er nur quasi durch Bestechung dann machen mag, aber nicht aus freiem Willen und nicht aus Freude.
Das heißt, das wird am Anfang kommt einfach jemand am und sagt, Anfang, ich glaube, mein Hund ist geeignet.
Genau. Und während der Ausbildung, ich schaue mir es natürlich an, ich sehe nicht am ersten Blick alles, aber während der Ausbildung, während der regelmäßigen Prüfungen, Überprüfungen, Zwischenüberprüfungen, Assistenzeinsätze, die ich alle selbst begleite, immer, sehe ich dann schon, welcher Hund macht was. Und vor allem müssen bei uns die Halterinnen extrem viel lernen, ihren Hund zu lesen, ihren Hund zu interpretieren, sich nichts schön zu reden, weil wenn bestimmte Vorstellungen da sind, zum Beispiel, ich will nur bettlägerige Menschen beglücken und ich habe aber einen äußerst lebhaften jungen Labrador, dann wird das wahrscheinlich nicht funktionieren und das sage ich den Leuten rechtzeitig. Sie müssen auch flexibel genug sein, sich so an ihren Hund auf ihren Hund zu achten, dass das auch wirklich dem Hund nachher Spaß macht. Sonst ist die Aussicht, dass das für beide Seiten Freude bringt, einfach sehr schlecht.
Und mit 2 Jahren kommt er dann hierher, so ungefähr? Oder besser gesagt, kommt das Prüfungsteam wahrscheinlich
genau,
zu ihm?
Genau, das Prüfungsteam. Wir prüfen im Jahr in etwa 1200 Teams. Ja. Das ist ja keine kleine Anzahl. Und Prüfungsveranstalter sind immer die Ausbildungsvereine, die beantragen oder fragen bei uns um einen Termin an oder geben ihn ein und wir schicken dann ein Prüfteam hin. Das Prüfteam besteht immer aus 2 Personen, wobei eine auf jeden Fall kynologisch gebildet sein muss und die 2. Person auf jeden Fall aus dem Begleithunde therapeutischen Setting oder Bereich kommen soll. Und Damit können wir sehr gut sicherstellen, dass wirklich diese Bereiche, so wie es die Rosemarie eben erwähnt hat, auch gut abgedeckt werden. Weil wir dürfen ja eins nicht vergessen, ja? Diese Hunde arbeiten mit Kindern, mit zum Teil Kindern mit Behinderung, mit erwachsenen Menschen, mit Jugendlichen, mit älteren Menschen. Also es ist ein wahnsinnig breites Feld und von dem her ist es enorm wichtig, dass die Ausbildungsstätten darauf achten und das ist Aufgabe der Ausbildungsstätten, ihre Teams, nämlich den menschlichen Teil der Teams, entsprechend auszubilden. Und da haben wir ja jetzt eine sehr schöne Möglichkeit mit Änderung, mit der letzten Novellierung vom Bundesbehindertengesetz, wo wir das rein reklamiert haben, wo wir als Prüfstelle auch den Ausbildungsinhalt vorgeben können. Das war ja vorher nicht der Fall, weil es unter Hundeausbildung gefallen ist und Hundeausbildung ist leider ein freies Gewerbe. Und in dem Bereich bilden wir oder greifen wir ein, nicht in die Ausbildung des Hundes, sondern in die Ausbildung des Menschen. Und der menschliche Teil bei diesem Team ist schon sehr gefordert, nämlich tatsächlich seinen Hund entsprechend zu kennen, aber auch die richtigen therapeutischen Settings zu finden. Wo will ich arbeiten? Oder pädagogischen Settings. In welchem Bereich passt mein Hund am besten dazu? Weil nur dann macht Spaß. Und dann, glaube ich, ist es auch für den Klienten wesentlich befruchtender, wenn der Hund von selber kommt, eine Freude ausstrahlt und sagt, so, jetzt bin ich da, ich freue mich, dass ich die wieder sehe und so mit dem ganzen Körper schlenkernd auf den Menschen zukommt. Das ist ganz ein anderes Gefühl, das da vermittelt wird, als er wird jetzt mit einem Leckerli oder wie es noch schlimmer war, an der Leine hingeführt, wie es ja früher auch der Fall war. Und das haben wir schon alles rausgenommen. Ja. Und da haben wir wahnsinnige Fortschritte gemacht. Mhm.
Na, das hört sich schon an, als wäre da jetzt einiges passiert. Und eben auch die Prüfung ist ja wirklich jährlich zu machen. Und da kommen wir jetzt ein bisschen zu dem tierärztlichen Teil, weil es ist ja, geht ja nicht nur um Settings und so weiter, sondern in dieser Prüfung wird ja, habe ich gesehen, ein Gesundheitsbogen verlangt und der wird jährlich wohl von einem Tierarzt auszufüllen sein. Worum geht es denn in dieser Befunderhebung, Rosmarie?
Also in dieser Befunderhebung geht es grundsätzlich um eine normale, unter Anführungszeichen, klinische Untersuchung mit den ganzen klassischen Punkten von den Schleimhäuten bis Atmung, Herzfrequenz etc. Aber wichtig ist für Sie alle, wenn Sie so einen Untersuchungsbogen vor sich haben, so mit einem Therapiebegleithund oder einen angehenden Therapiebegleithund vor sich haben, dass das eigentlich mehr zeigen soll als nur die reinen klinischen Daten. Und zwar sollte ja dieser Hund nach seiner Ausbildung eigentlich schon einmal freudig auf Sie zugehen, keine extreme Angst- oder Stressreaktion zeigen, nicht beschwichtigen, nicht flüchten, nicht Schwanz entziehen. Er sollte sich auch problemlos Augen, Ohren, Mund, Maul ansehen lassen, ohne dass das ein Problem ist. Auch den Chip sollte er sich ablesen lassen, weil das sind alles Vorgaben, die er für die Prüfung braucht. Und vor allem eine gewisse Stressresistenz muss man bei so einem Hund auch voraussetzen. Das heißt, Sie sollten schon auch darauf achten, wie verhält sich der Hund auch Ihnen gegenüber, Ihren Mitarbeiterinnen gegenüber. Wenn ein Hund extreme Ängstlichkeit zeigt in einer fremden Umgebung, auch wenn er vielleicht schon mehrfach bei Ihnen war oder eben auch Ihnen gegenüber, fremden Menschen gegenüber, dann ist er eigentlich, wie wir schon vorher gehört haben von der Ausbildung, nicht der geeignete Therapiebegleithund. Und damit sollten Sie, wenn Sie so etwas sehen, am Ende des Befundes, wo anzukreuzen ist, Einsatztauglichkeit gegeben oder nicht, auch dann Nein ankreuzen, wenn die anderen klinischen Befunde in Ordnung sind. Heißt Stresssymptomatik beim Hund besonders beachten, sein Verhalten und auch die Art und Weise, wie er die Untersuchung toleriert bei Ihnen.
Das ist tatsächlich jedes Jahr zu machen, weil sich sie auch verändern kann,
selbstverständlich,
oder?
Wir haben auch bei den Prüfungen viele Hunde gesehen, die mehrere Prüfungen bestanden haben und dann im Laufe der Jahre, es verändert sich ein Hund genauso im Laufe seines Lebens durch all die Erfahrungen, die macht und so weiter, wie ein Mensch, dass er irgendwann dann einfach Meideverhalten zeigt, dass er einfach keine Lust mehr hat. Es liegt manches Mal daran, dass die Besitzer vielleicht doch übertrieben haben mit ihren Einsätzen, zu viel verlangt haben oder nicht die richtigen Settings gewählt haben, wie wir ja schon gesprochen haben. Es kann aber einfach auch daran liegen, dass der Hund älter wird und keine Lust mehr auf diese Art Aktion hat oder auf diese Art Beschäftigung hat. Und da haben wir ja Gott sei Dank grundsätzlich von der früheren Sicht, ein Therapiebegleithund muss alles aushalten und alles machen, einen großen Paradigmenwechsel inzwischen erlebt, weil, wie der Karl schon gesagt hat, wir haben den Anspruch und den stellen wir ganz, ganz strikt. Der Hund muss genauso viel Freude am Einsatz haben, wie die von ihm beglückten Klienten.
Und wie ist das mit den Einsätzen? Wird das da sozusagen irgendwie verlangt, dass die Hunde diese Prüfung haben von den
ja? Ja, das ist unterschiedlich noch. Also natürlich alles, was staatlich ist, alles, was Krankenhäuser, Schulen etc. verlangen natürlich die staatliche Prüfung. Ich sage jetzt einmal, in unseren ländlichen Regionen ist so die eine oder andere Institution, die noch nie etwas davon gehört hat und die das deshalb auch nicht verlangt.
Das kann aber dann irgendwie auch böse Konsequenzen haben,
absolut,
oder?
Ja, absolut. Vor allem dieser Konsequenzen müssen sich die Halterinnen bewusst sein, weil es ist ein versicherungsrechtliches Thema. Weil wenn der Hund nicht geprüft ist, die staatliche Prüfung nicht hat und es passiert ein Vorfall, da muss der Hund nicht einmal beißen. Ja? Es reicht, wenn irgendwer drüber stolpert und sich verletzt, schwer verletzt und es wird gerichtsanhängig. Dann muss der Richter, und jeder Richter wird das machen, nachfragen, was hat der Hund gemacht. Ja? Und dann ist es einerseits Körperverletzung, eine fahrlässige, und andererseits die Versicherungen steigen aus, weil es auch wieder eine grobe Fahrlässigkeit ist, wenn ich staatliche Vorgaben, nämlich gesetzliche Vorgaben, missachte. Und das sind sie oft Halterinnen zum Teil nicht bewusst, beziehungsweise wir haben da im schulischen Bereich eher ein Problem, dass wenn der Hund geprüft ist, ist es ein ganz normaler Arbeitsunfall, ein Schulunfall. Dann springt der Bund dafür ein, ist er nicht geprüft, haften die Halterin und die Schulleitung dafür. Also von dem her ist es nicht so ganz auf die leichte Schulter zu nehmen, einen Hund in entsprechenden Settings einzusetzen.
Ja, also das ist vielleicht, wie du sagst, manchen noch nicht bewusst.
Ja, es liegt ganz viel Verantwortung bei den Tierhaltern.
Ja.
Das muss man auch schon in der Ausbildung berücksichtigen.
Bei den Ausbildungsstätten natürlich dann auch,
dass die
das auch weitergeben. Da muss ich schon ergänzen, also die Ausbildungsstätten, die regelmäßig bei uns Prüfungen machen, ja, die achten darauf. Ja, die bringen ihre Teams und achten auch darauf. Aber es gibt nach wie vor zwar sehr, sehr wenige, die sagen einfach, das ist mir egal. Wir bilden aus, machen eine Therapiebegleithunde Ausbildung in 6 bis 8 Wochen, machen dann eine vereinsinterne Prüfung und sagen, das passt. Ja. Jetzt als Laie, ist es schwierig festzustellen, stimmt das oder stimmt es nicht? Andererseits habe ich auch immer eine gewisse hohe Schuld als Hundehalter und muss mich informieren, wie ist die aktuelle Gesetzeslage. Und das ist ja alles öffentlich zugänglich. Es ist ja kein Geheimnis. Es gibt sehr, sehr viele Ausbildungsvereine und wir haben momentan an die 72 oder 73 über ganz Österreich verteilt, die bei uns Prüfungen machen. Und das heißt, die Chance als Kunde, als Interessent an die richtige Ausbildungsstätte zu kommen, ist schon sehr hoch. Aber dann gibt es halt 2 momentan, denen das völlig egal ist. Da haben wir aber auch keine wirkliche Handhabe leider, ja? Weil die sagen, Hundeausbildung, die Handhabe ist dann über die rechtliche Geschichte, wenn das passiert.
Ja, hoffen wir natürlich, dass nichts passiert.
Also,
ja,
eben.
Das wär nicht schön, ja. Ja, es ist natürlich gar nicht so einfach. Als Hundehalter kann ich mir das vorstellen, wenn man jetzt so motiviert ist und ja das Gute in dem Ganzen sieht, vielleicht, dass man da dann nicht so sehr auf die gesetzlichen Bedingungen achtet. Aber es gibt ja auch Veranstaltungen, nehme ich an. Du informierst, Rosmarie, die Leute, was alles notwendig ist. Und also reich wird man ja davon nicht, glaube ich.
Na, auf gar keinen Fall wird man reich. Aber ich glaube, was auch wichtig ist, was die Leute wissen sollten, weil es geht, wie der Karl schon am Anfang gesagt hat, um eine Ausbildung, um eine grundlegende. Und da gibt es dann Menschen, die denken, okay, ich habe jetzt einen netten Hund oder mir zumindest erscheint er so. Und jetzt machen wir aus dem einen Therapiebegleithund. Der ist eigentlich von sich aus jetzt nicht geeignet, nicht interessiert, aber ich möchte einen Therapiebegleithund, also mache ich diese Ausbildung. Und bei der Ausbildung ist einfach so, der Hund muss von vornherein, eben wie wir besprochen haben, gewisse Eigenschaften mitbringen, sonst kann ich ihn noch so lange ausbilden und es wird kein glücklicher, zufriedener Therapiebegleithund aus ihm. Und das, glaube ich, ist auch wichtig, dass die Menschen das vorher wissen. Weil immer wieder hört man, ich wollte aber einen Therapiebegleithund. Wieso ist das jetzt nichts? Der macht ja eh, wenn ich ihm 7 Leckerli reinstopfe, geht er zu jedem hin. Und da ist natürlich wichtig, dass auch diese Tatsache bekannt ist. Wenn der Hund nicht dafür geeignet ist, kann ich es ihm auch nicht beibringen, auch nicht durch die beste Ausbildung. Weil er hat einfach quasi das Talent dafür nicht mit. Und aus diesem Grund sollen auch die Tierhalterinnen vorher wissen, es lässt sich nicht aus jedem Hund ein Therapiebegleithund machen, auch nicht durch die beste Ausbildung. Und natürlich, wie gesagt, man muss sehr viel reinlegen, vor allem in das Bewusstsein, in das Lernen der Tierbesitzer, dass die nicht mit falschen Vorstellungen kommen oder sich von diesen wieder verabschieden und sich dann auch noch offen lassen, was sie mit ihrem Hund dann wirklich machen, je nachdem, was dem Hund auch gut
tut. Und die Anzahl der Einsätze, habe ich gelesen, ist ja auch sehr begrenzt.
Ja, die muss auch begrenzt sein, weil ein Einsatz ist, ich meine, wenn er richtig gut gemacht ist, wenig Stress für den Hund, aber er ist allemal eine Arbeit. Und jeder, der es einmal gemacht hat, weiß, wie müde nachher ein Hund ist. Das heißt, zu viel an Einsätzen würde ihm A, die Freude verderben, B, Stress erzeugen und ihn C, letztendlich krank machen. Und deshalb ist es ganz, ganz wichtig, das zu vermeiden. Und darum müssen diese Einsätze begrenzt sein. Es gibt leider in der Perspektive auch Menschen, die haben einen gewissen Ehrgeiz, die wollen das und das und das mit dem Hund machen, weil er halt ein Therapiebegleithund ist und können nirgends Nein sagen. Und da ist die Gefahr der Überforderung der Hunde wirklich groß.
Und das wird bei der Prüfung aber dann angeschaut, oder?
Genau. Wir Bei der Anmeldung zur Prüfung muss angegeben werden, und das ist eine eidesstattliche Angabe, wie viele Einsätze gemacht wurden. Und die werden ja auch von den Institutionen, wo die Einsätze gemacht wurden, bestätigt. Ja. Und wir haben da ja gleich einmal diese Arbeitszeitbeschränkung von 2x45 Minuten in der Woche eingeführt, damit es tatsächlich kein Business wird. Und das haben wir ja gesehen, Rosemarie, du kannst dich daran auch erinnern, früher, da hat es Personen gegeben, die haben den Hund Vormittag, Nachmittag und das fünf, sechs Tage in der Woche wohin geschleppt. Die wollten nicht mehr. Ich kann mich erinnern, ich hatte eine Prüfung mit so einem Hund ganz am Anfang. Der kommt, ja, der ist so gut, der Hund. Ich habe gesagt, gut, ableinen. Prüfung war immer ohne Leine. Was hat der Hund gemacht? Die Tür war offen, es war im ländlichen Raum, auf einem Therapiebauernhof. Der ist rausmarschiert und hat sich dann draußen am Bauernhof unterhalten, hat herumgeschnüffelt, ist Hund gewesen und ist nicht mehr zu seinem Halter hingegangen, ja. Und damit war die Prüfung natürlich beendet. Der ist auch nie wieder aufgetaucht. Aber genau diese Dinge sind passiert. Der hat gelitten. Und wie er gemerkt hat, so, jetzt kann ich aus, dann hat er das weidlich ausgenützt und hat gesagt, mit mir nicht mehr. Und da schauen wir. Ja. Und das schlägt dann wieder durch auf die Ausbildung, eben die einerseits Verantwortung für den Hund und andererseits aber auch die hohe soziale Kompetenz und soziale Einbringung in dieses gesamte Therapiehunde, Therapiebegleithundewesen in diesen Einsatzbereich, weil verdienen kann man damit tatsächlich nichts, eher im Gegenteil, und das ist ja auch bewundernswert, alle Therapiebegleithundehalterinnen investieren tatsächlich privates Geld, Ausbildung und dann hinfahren. Und oft ist es ja auch nicht remuneriert, die machen das freiwillig. Und das ist schon sehr schön. Ja,
ja, und auch die Gesundheitsuntersuchung, die ja, wird ja auch was kosten.
Ja,
also da ist auch, habe ich gesehen, Kotprobe dabei und so. Also das ist ja alles irgendwie zu bezahlen, oder? Wird das
natürlich
vom Staat übernommen?
Nein.
Nicht. Okay. Ja. Gibt es jetzt, weil ihr gesagt habt, irgendwie Persönlichkeiten von Hunden, die dafür geeignet sein müssen, gibt es aber auch irgendwelche Rassen, wo man sagt, die sind jetzt gar nicht geeignet oder die sind jetzt besonders geeignet? Weil das solche Fragen kommen dann immer, welche Hunderasse ist denn so?
Gut. Ja, das würde ich also nicht beantworten können, weil es ist wirklich von jeder Rasse oder auch Mischlinge gibt es ja genug, die sind super geeignet oder eben auch nicht. Es gibt auch, sagen wir mal, die früheren klassischen Rassen, die man da hatte, wie Labrador, Golden Retriever und so, gibt es genug Hunde, die nicht geeignet sind dafür. Und andererseits können auch Hunde, die quasi auf der Liste stehen, durchaus super schmusige, nette Hunde Therapiebegleithunde.
Das heißt, Listenhunde sind nicht ausgeschlossen?
Sind nicht per se ausgeschlossen.
Nein,
überhaupt.
Es gibt ja keinen wissenschaftlichen Hintergrund.
Richtig.
Ja. Das ist immer eine Ausbildungsgeschichte und auch eine individuelle Geschichte des Hundes. Und wir haben tatsächlich ja auch die ganz breite Palette vom Chihuahua angefangen bis zum tatsächlich Staffordshire Terrier, Amstaff. Also auch diese
Rottweiler gibt es auch super. Also ganz liebe
aber, Hunde. Aber auch Herdenschutzhunde. Ja. Das sind zwar sehr wenige, aber einige wenige Individuen sind durchaus auch geeignet, mit ihrer Halterin in einen therapeutischen Einsatz zu gehen. Das sind dann natürlich keine Border Collies, ja? Das ist schon klar. Aber die gehen genauso freundlich auf Menschen zu, bewegen sich halt wesentlich langsamer. Also durchaus alles möglich.
Listenhunde haben ja teilweise Auflagen, die ja dem widersprechen, was sie im Einsatz machen. Wie ist das da geregelt? Oder?
Der Einsatz ist, im Einsatz sind diese Hunde ja alle vom Maulkorb und Leine befreit. Ja. Das ist eher eine freiwillige Geschichte von den Organisationen, die diese Hunde in Anspruch nehmen. Also wenn wir ganz streng rechtlich vorgehen, gäbe es keinen Unterschied. Ja. Und ich kann mich erinnern, die Wiener Linien hatten bis vor kurzem ja auch ausgenommen vom Maulkorb- und Leinenpflicht neben den Assistenz- und die Therapiebegleithunde. wie Sie jetzt offensichtlich draufgekommen sind, Therapiebegleithunde sind keine Assistenzhunde und es ist ein normaler Familienhund und es ist sehr unwahrscheinlich, dass dieser Hund in der Straßenbahn, in der U-Bahn im Einsatz ist, was ich nicht ausschließen will. Dann ist aber tatsächlich ein Klient dabei. Ja? Dann ist er auch, wird er auch ausgenommen und dann wird es toleriert. Aber so ganz strenge, ganz klare Gesetzgebungen in diesem Bereich gibt es tatsächlich nicht. Ja? Das muss man auch festhalten. Ja?
Okay, das heißt auch der Gesetzgeber oder die offiziellen Institutionen scheinen manchmal ein Problem zu haben, diese zwei Dinge zu unterscheiden und das genau einzuordnen.
Es wird besser, aber es ist tatsächlich ein Unterschied. Auf der anderen Seite sehen wir auch Therapiebegleithunde gerade auf Herzstationen zum Beispiel oder eben bei Herzkinder in Salzburg, die an und für sich ja Intensivstationen sind, ja, wo die Ärzte aber sagen, diese Hunde bringen den Kindern so viel und so viel Lebensqualität und Heilungsfortschritte sind offensichtlich tatsächlich besser, dass sie tolerieren, dass der Hund ins Krankenhaus reingeht und auch auf diese Stationen. Aber auch da müssen wir ein bisschen unterscheiden. Hunde haben keine andere Keimbelastung als der Mensch. Ganz im Gegenteil. Es gibt eine relativ spannende Untersuchung, dass Männer, Bärte, eine höhere Keimbelastung haben als Hundepfoten. Ja? Also alle Männer, Vorsicht.
Ich wollte
gerade
sagen.
Immer gut waschen. Also die Keimbelastung ist eine ähnliche. Ja. Und auf der anderen Seite haben wir gerade bei diesen Hunden einerseits die Sensibilisierung auf die Gesundheit des Hundes, was ja in der Ausbildung passiert, dann durch die jährliche gesunden Untersuchung des Hundes, worauf geachtet wird, eben der Pflegezustand natürlich auch, der auch dazugehört, Gesundheit des Hundes, Schmerzfreiheit und auch entsprechende parasitologische Untersuchung, um eben möglichst viel auszuschließen. Und bei den Parasiten ist uns schon bewusst, dass nach der Untersuchung kannst du am nächsten Tag wieder einen Wurm einfangen irgendwo. Ja? Aber da geht es ja auch um die Sensibilisierung der Halterinnen, dass sie darauf achten, wenn mein Hund ein Mäusejäger ist oder jeden Kot zusammenfrisst draußen, dass ich halt öfter entwurme, ja? Oder dass ich das überhaupt unterbinde. Das geht Hand in Hand. Einerseits die gesunde Untersuchung, die wir verlangen, andererseits eben auch die Bildung und Ausbildung der Hundehalter durch die Ausbildungsstätten, und wo es ja auch zum Teil um Gesundheit des Hundes geht, Wohlbefinden des Hundes und diese Sensibilisierung, die damit verbunden ist.
Mhm. Und weil du gesagt hast, das sind Studien zu Männern und Bärten und Hundepfoten, gibt es auch Studien zu den Therapiebegleithunden, was da abläuft oder wissenschaftliche Studien?
Tatsächlich bis jetzt ist mir nichts bekannt in die Richtung. Wir haben jetzt eine Masterarbeit, die wir als Pilot einmal laufen haben, einmal schauen, wie man es am besten aufsetzt. Da nehmen wir allerdings Assistenzhunde her als Studiengruppe, ändert aber nichts, ja, wenn wir dann wissen, wie der Ablauf sein kann oder sein soll, dann wollen wir das schon in einer Nachfolgestudie ausrollen, breiter ausrollen, einerseits auf Assistenzhunde, andererseits aber auch auf Therapiebegleithunde und dann entsprechend reagieren, falls notwendig. Ich glaube ganz ehrlich gesagt nicht, dass
es da geht. Geht es um Stressbelastung? Oder
nein. Nein. In dem Fall geht es tatsächlich um Keimbelastung.
Ah, nur um, ja, ah, okay.
Um Hygiene. Okay. Was Stressbelastung betrifft, hatten wir ja schon eine relativ breite Studie. Da war der Schwerpunkt zwar die Assistenzhunde, aber als Vergleichsgruppe haben wir genommen die Therapiebegleithunde, also Hunde mit milder Arbeitstätigkeit und Familienhunde. Und die Therapiebegleithunde haben von der Stressbelastung dieselbe hohe oder niedrige Stressbelastung wie ein ganz normaler Familienhund ohne Arbeitstätigkeit. Und bei den Assistenzhunden haben fast alle Gruppen eine signifikant niedrigere Stressbelastung. Ja? Was ganz spannend war für uns, speziell in einigen Gruppen, wo wir gedacht haben, okay, da könnte ein Problem vorhanden sein, war dann tatsächlich nicht. Und wir schauen uns das immer detaillierter an und gehen immer mehr in die Tiefe in diesen Bereichen. Ja.
Und ich habe auch gelesen, dass sich die Therapiebegleithundehalterinnen auch eben fortbilden sollen, also nicht nur nicht nur einmal sozusagen im Jahr zur Prüfung. Was können Sie da machen oder was gibt es da für Fortbildungen?
Ja, Fortbildungen werden unterschiedlicher Art angeboten. Es ist ja so, dass natürlich vieles bei den Ausbildungsmodulen schon erzählt wurde, aber wie es halt so ist, man vergisst wieder, die Zeit zieht ins Land und Auffrischungen sind schon mal immer gut. Zum Beispiel haben wir ein Modul in der Ausbildung, das da heißt der tierschutzgerechte Einsatz, wo nur erklärt wird, wie mache ich einen Einsatz, wie konstruiere ich ein Setting, welche Klienten wähle ich, damit mein Hund möglichst wenig Stress hat, damit es ihm gut geht und er Freude hat. Und dieses Modul müssen sie alle jedes Jahr wiederholen. Und das ist aber gleichzeitig auch mit einer Art Supervision verbunden. Das heißt, jeder kann in diesem Ausbildung mitarbeiten, Inputs geben, Erfahrungen kundtun, die man dann auch bespricht in der Gruppe, weil jedes Jahr hat sich wieder was Neues ereignet, sind neue Fragen aufgetaucht. Es ist ja für alle ein permanentes Lernen, letztendlich auch für uns selber, für die Ausbildner. Wir werden immer mehr Erfahrungen sammeln, wir werden immer mehr Punkte beachten und uns werden uns Dinge auffallen, die man vielleicht vorher noch nicht hatte. Und so geht es ja den Tierhalterinnen auch. Und jedes Jahr auch zusammen das zu besprechen, natürlich auch die Erste Hilfe wiederholen wir regelmäßig, damit die Gesundheitsaspekte nicht vergessen werden. Und natürlich gibt es auch andere Ausbildungen, die jetzt mehr klientenzentriert sind, die überall angeboten werden. Also unsere Ausbildungsstätte ist natürlich mehr Richtung Hund orientiert und der Fortbildungsthemen sind mehr am Hund orientiert. Aber natürlich, was kann der Halter tun? Und natürlich soll es auch, das ist, glaube ich, ganz wichtig, dem Tierhalter selber gut gehen und Spaß machen, das Ganze. Er ist der dritte Punkt des Therapiedreieckes. Und ohne ihn geht gar nichts. Und auch der Mensch soll glücklich aus einem Einsatz herausgehen.
Ja, jetzt darfst du natürlich ein bisschen Werbung machen, wo es denn auch noch weitere Fortbildungen zu finden gibt.
Fortbildungen. wir genehmigen im Jahr ungefähr 13.000 Fortbildungsstunden. Also das ist eine enorme Anzahl, die ja auch alle für Therapiebegleithundehalterinnen angerechnet werden. Die einzige Vorgabe, die wir schon haben mit den Therapiebegleithundehaltern, wir haben einerseits ja auch den humanen Teil, den wir nicht vergessen dürfen, aber im Bereich der kynologischen Fortbildung, also was den Hund betrifft, müssen sie die Hälfte mindestens in diesem Bereich machen. Ja, das heißt, es geht nicht, dass ich nur in meinem fachspezifischen Bereich als Pädagoge Fortbildungen mache, wo ja auch sehr viel angeboten wird und sehr, sehr gute Dinge angeboten werden. Da bestehen wir schon darauf, und das ist auch eine klare Vorgabe, mindestens 50% müssen aus dem kynologischen Bereich kommen. Und da haben wir auch sehr viele Fortbildungen über die tierschutzqualifizierten Hundetrainer, die auch Fortbildungsverpflichtungen haben. Und ich denke, diese Fortbildungskultur, die schon bei uns eigentlich ins Leben gerufen wurde, das ist inzwischen kein Thema mehr. Das wird gemacht und das ist erkannt worden, dass Fortbildung wichtig ist, weil sie ja tatsächlich die Ausbildungen, die Zugänge verändern. Ja, es treten, wie die Rosemarie gesagt hat, andere Dinge wieder auf, an die wir vor 10 Jahren möglicherweise gar nicht gedacht haben. Andere Anforderungen. Und da kann ich die betroffenen Menschen ja nur über Fortbildungen hinführen, weil ansonsten kann es uns schon auch passieren, dass sie selber nicht merken, und darum sind für mich Supervisionen so wichtig, dass es ihnen eigentlich nicht gut geht dabei, wenn sie aus einem Setting rausgehen. Und das ist ein ganz wesentlicher Aspekt, auch diese psychische Hygiene für die Halterinnen, und solche Einsätze können mitunter sehr, sehr belastend sein. Ja? Und das darf man nicht übersehen.
Und gibt es auch vielleicht Fortbildungen, die die Tierärzte und Tierärztinnen da draußen vielleicht interessieren könnten?
Die Tierärztin, die Kollegenschaft ist natürlich eingeladen, auch diese Fortbildungen bei uns zu machen. Ja. Und ein Teil wird ja auch von der Tierärztekammer anerkannt. Das heißt, es ist auch so, dass die Kammer durchaus erkannt hat, dass es nicht nur fachspezifische Fortbildungen gibt, sondern auch Randbereiche, die gerade im tierärztlichen Bereich auch enorm wichtig sind. Ich würde mir wünschen, dass es für unsere Kollegenschaft draußen ja auch Supervisionen im vermehrten Maße gäbe. Ja. Weil die Belastung ist definitiv eine wahnsinnig hohe und sicher steigend in den letzten Jahren. Die Anforderungen haben geändert oder haben sich geändert. Die Patienten bis Halterinnen sind anspruchsvoller geworden, fordernder geworden und damit muss man einmal umgehen. Und dann zusätzlich eben der Tod dabei. Ja. Das darf man nicht übersehen und außer Acht lassen. Aber vielleicht, wir haben ja doch einige Tierärztinnen, die diesen Bereich Therapiebegleithunde machen oder auch im Assistenzhundebereich arbeiten, die das ja auch raustragen, ja. Die vielleicht schon so ein bisschen ein Nukleus sein können, zur Sensibilisierung der Kollegenschaft, auch in diesem Bereich auch selber achtsam zu sein.
Und jedes Jahr gibt es ja im November hier an der WebMed auch etwas, was jeder besuchen kann, glaube ich.
Also genau, ja. Wir veranstalten, seit wir begonnen haben, die Kündegra, ja, das heißt Kynologie und Integration. Das ist ein Fortbildungssymposium, wo wir unsere Therapiebegleithundehalterinnen, die Assistenzhundehalterinnen, Tierärzte, Studierende, Trainerinnen einladen, dabei zu sein. Es ist tatsächlich ein Unkostenbeitrag, er ist bei weitem nicht deckend natürlich, aber das muss es auch nicht sein, wo wir Neues bringen, Neues aus der Wissenschaft, die wir machen, aber auch Neuigkeiten und Vortragende von außen reinholen, aus dem deutschsprachigen Bereich vor allem, aber wir haben auch schon englischsprachige da gehabt mit Simultanübersetzung dann. Also wir schauen da schon, dass wir ein breites Spektrum bieten. Und was mir da ganz besonders wichtig ist, ist dieser Austausch. Ja, wir haben relativ lange Pausen, nämlich dieser Austausch zwischen den Teilnehmerinnen untereinander, einerseits Therapiebegleithundehalter, Assistenzhundehalter, also dieser ganze Mix. Und das Motto, das ich immer ausgebe am Anfang der Veranstaltung, wir helfen einander und wir lassen uns helfen. Ja, weil gerade im Assistenzhundebereich, Menschen mit Behinderungen lassen sich oft ungern helfen, aber wir nehmen die Hilfe an. Und da können wir sehr gut, oder kann jeder sehr gut lernen, wie gebe ich Hilfe? Weil das kommt dann aus erster Hand. Ja. Wenn ich mit einer blinden Person in die Mensa gehe, dann muss ich ihn fragen, wo stellt ein Glasl hin? Und der sagt, bitte stell mir das auf der rechten Seite ungefähr bei 2 Uhr hin und bezeichne es dann mit diesen im Uhrzeigersinn. Ja. Also da kann man schon sehr viel lernen und die Stimmung ist immer, also wirklich eine sehr, sehr positive Stimmung. Und befruchtende Stimmung. Ich bin zwar jedes Mal hundsmüde, wenn ich rausgehe am Sonntag am Abend, aber es ist so eine innere Zufriedenheit dann da. Ja? Es war toll, du hast mit Leuten wieder reden können, du hast Kontakt gehabt, du hast Zeit nehmen können, ich vielleicht zu dem Zeitpunkt weniger während der Veranstaltung, aber ich versuche trotzdem auf Fragen einzugehen und wenn es nicht geht, dann machen wir uns Termine aus für später. Aber auch untereinander die Befruchtung. Ja? Wenn ich dann sehe, dass die Teilnehmerinnen oder die Absolventen von den verschiedensten Ausbildungsvereinen zusammenkommen und tatsächlich dieses Gemeinsame in den Vordergrund stellen. Weil sonst ist bei Ausbildungsvereinen immer so ein leichter Konkurrenzgedanke da, ja, der noch unnotwendig ist, weil es gibt so viel zu tun für alle, also dass man das nicht haben muss. Aber da entsteht einfach wirklich eine wahnsinnig gute Stimmung und das macht ja jeder ein bisschen anders. Ja, und da kann man sich wunderbar austauschen.
Ja. Nach dieser Werbeeinschaltung bedanke ich mich auf jeden Fall für deine vielen Beiträge heute. Und ich darf dich, Rosemarie, noch dein letztes Statement bitten, was dir jetzt ein besonderes Anliegen ist, was jetzt noch am Schluss die Zuhörer und Zuschauer
mitnehmen sollten. Ja, es wäre, glaube ich, für die Kollegen interessant zu wissen, wir haben ja schon gehört, die Tierbesitzer werden anspruchsvoller hinsichtlich Diagnostik, Therapie etc. Aber wir haben eines, weil ja auch der Therapiebegleithund, wie wir gehört haben, ein Familienhund ist. Und Familienhunde haben wir viele in der Praxis und es bräuchte ein Mehr an Beratung, die der Tierbesitzer vielleicht nicht aus dem Internet haben kann, dass ihm zugehört wird, dass seine Sorgen, seine Probleme mit dem Hund, mit der Familie, mit den Kindern, wie oft muss der Hund spazieren, wie lang soll er gehen, etc., etc., vielleicht besser besprochen werden, besseres Gehör finden, weil das trifft normale Familienhunde genauso wie die Therapiebegleithunde. Und natürlich auch punkto diesen Fortbildungen mit Hilfe von Erste-Hilfe-Kursen oder auch Hunde-Ethologie wissen, dass man vermittelt an Therapiebegleithundehalter, könnte man auch zusätzlich in der Praxis noch etwas anbieten, das jetzt nicht so im Internet zu finden ist und wo nicht über ChatGPT schon die Infos beim Tierbesitzer sind, sondern wo er das persönliche Gespräch mit ihnen dann eben auch hat und schätzen kann.
Ich glaube, das sind jetzt ein paar Einregungen auch gewesen für weitere Podcast-Folgen, so wie ich das sehe, was da alles drinnen war. Das heißt, vielen Dank für alle deine Beiträge heute, Rosemarie. Und ich darf mich bei allen Zuhörern und Zuschauerinnen fürs Dabeisein bedanken. Das war die heutige WetMed-Uni-Alumni-Session. Und wir hoffen, dass Sie wertvolle Anregungen auch für den Praxisalltag mitnehmen konnten und gleichzeitig auch wieder Informationen einfach über diese vielfältigen Aufgaben des Therapiebegleithundes erfahren haben und auch was über die wissenschaftlichen Erkenntnisse gesagt wurde. Daher freuen wir uns, nachdem jetzt so viele Themen noch weiter angerissen wurden, auf weitere spannende Folgen. Und wir freuen uns auch über Feedback. Was können wir besser machen? Welche Themen sollen wir vielleicht noch bringen? Und alle weiterführenden Informationen, also sprich Links zu Webseiten, sonstige Informationen zu der Ausbildung, gibt es dann in den Shownotes. Und vielen Dank fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal.